Callcast, der Corporate Learning Podcast. Du bist hier richtig für alle Fragen rund um Organisationsentwicklung, Lean Development und Agilität.
Herzlich willkommen. Heute bei uns ist Fabian Biebel. Hallo Fabian.
Hallo Daniel.
Schön, dass wir dich heute bei uns haben dürfen. Fabian, du beschäftigst dich mit Organisationsentwicklung. Lass mich gleich die erste Frage stellen. Warum spielt Agilität eine so große Rolle in Organisationsentwicklung?
Organisationen stehen im Wettbewerb und müssen sich beständig weiterentwickeln. Wenn sie das nicht tun können, verlieren sie den Anschluss. Deswegen ist Wandel und Veränderungsfähigkeit für Organisationen so wichtig. Eine der großen Herausforderungen für uns heutzutage ist die Digitalisierung. Mittels neuer technischer Möglichkeiten werden neue Märkte erschlossen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten, Kundennutzen zu stiften. Und das gilt es auch im Wettbewerb anzuwenden. Und jetzt kommt ein großartiges Produkt nicht von alleine, sondern es bedarf auch einer Arbeitsweise, um dieses Produkt herzustellen. Und das ist eigentlich die Agilität. Also ich sehe persönlich Agilität als Enabler, als Befähiger für die Digitalisierung. Und besonders wichtig ist mir dabei, dass wir bei all diesen Reden über Prozesse und über Arbeitsweisen und über Innovation und Märkte die Menschen in diesem Wandel nicht übersehen.
Das ist interessant. Normalerweise, wenn ich mit Beratern spreche, dann erzählen mir die, oh, du musst den Fokus auf deine Prozesse legen, auf deine Methoden, auf dein allgemeines Vorgehen. Jetzt habe ich bei dir rausgehört, dass es wichtig ist, den Fokus auf die Menschen in der Organisation zu lenken.
Die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Organisation hängt stark von der Qualität der Kommunikation innerhalb dieser Organisation ab. Und was jetzt ein bisschen abstrakt klingt, ist anders gesagt, natürlich bilden Menschen und ihre Art und Weise, miteinander zu kommunizieren, den Kern einer Organisation. Das heißt, wir können auch Erfolg daran bemessen, wie gut die Organisation lernen kann. Und das wiederum hängt eben auch davon ab, wie stark die Menschen innerhalb der Organisation lernen. Das heißt, bei allen Herausforderungen an Digitalisierung, an Agilität, ist es deswegen so wichtig, die Menschen mitzunehmen, sie mit ihren Erfahrungen, die sie haben, einzubinden und gemeinsam den Weg des Lernens zu gehen.
Jetzt sprichst du sehr oft über Digitalisierung und Agilität. Die Begriffe werden in meiner Wahrnehmung oft schon fast wechselseitig verwendet, sind vielleicht auch fast schon Kampfbegriffe. Aus der Brille der Organisationsentwicklung, wie positionierst du diese beiden Begriffe?
Wie ich schon gesagt habe, Digitalisierung ist der moderne Wachstumsmotor, gibt uns neue Möglichkeiten und Herausforderungen, auf die wir reagieren können und müssen. Einerseits, weil der Wettbewerb natürlich dort vielleicht in die Vorreiterrolle geht. Andererseits haben wir vielleicht aus unserer eigenen Mannschaft heraus, aus unserer Kundenerfahrung in einem Betrieb auch gute Ideen, die wir umsetzen möchten. Um Innovation zu betreiben, Innovation ist ja kein Zufallsprodukt, sondern irgendeine Mischung aus ein bisschen Chaos, aber auch viel Disziplin. Dort hilft uns die Agilität, dort helfen uns aber auch Sachen wie Design Thinking und Ähnliches, um die richtigen Dinge auf die richtige Weise zu tun. Also ein innovatives Umfeld braucht auch eine Arbeitsweise. Und wenn unser Umfeld auch ein sehr kurzlebiges ist, wenn wir mit Experimenten am Markt bestehen müssen, wenn es notwendig ist, wirklich mit kleinen Schritten auf unsere Kunden zuzugehen, dann brauchen wir eine Arbeitsweise, die das ermöglicht, wirklich auch dieses Feedback einzusammeln. Und das ist natürlich die Agilität. Und das macht jetzt gerade für den Mittelstand auch eine Herausforderung aus, weil wir lernen müssen, mit diesen beiden Dingen im richtigen Maß umzugehen. Also wir müssen lernen, in vielen kleinen, mittleren Betrieben Agilität und Digitalisierung richtig zu verwenden. Dabei ist jetzt eine große Gefahr, nämlich, dass wir das Rad dort mehrfach neu erfinden müssen, da wir wenig eingebaut haben, um in der Industrie voneinander zu lernen, sondern jeder seine eigenen Erfahrungen macht.
Jetzt bin ich der Inhaber oder der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich diese Probleme für mich identifiziert habe?
Also ich würde an der Stelle erstmal davon ausgehen, dass ich dieses Wissen um Digitalisierung und Agilität im eigenen Laden noch nicht habe. Das heißt, ich würde versuchen, dieses Wissen einzukaufen. Dazu gibt es Berater, dazu gibt es Beratung. Jetzt ist das Problem dabei allerdings eins, dass Berater häufig als die Lösung angesehen werden und man in eine Erwartungshaltung hat, der wird schon alles gut machen, verfällt. Das funktioniert ganz gut bei der Einführung von Tools. Das funktioniert aber nicht dann, wenn es darum geht, dass wir eine andere Arbeitsweise brauchen. Hinter Digitalisierung, hinter Agilität steckt ja doch ein ganz anderes Vorgehen. Und dieses Vorgehen wird auch häufig durch Unternehmenskultur, durch eine vielleicht auch nicht ganz so gegebene Fähigkeit zur Veränderung flankiert. Sodass es falsch wäre, wenn wir sagen, hey, hier, wir geben jetzt einem Berater eine ganze Menge Geld, der kommt dann zu uns und der wird dann alles gut machen. Da er kein Tool einrichten kann, sind wir eigentlich immer noch selber dafür verantwortlich, ihn selber zu ändern. Und ich rate deswegen dazu, das eigentlich wirklich eher als Wissenseinkauf zu verstehen, als Moderator eines Prozesses sich jemanden zu holen von außen, aber nicht die Lösung der Probleme auf diese Personen abzuwälzen, weil das kann nur schiefgehen.
Das klingt jetzt für mich so, als ob du empfiehlst, weg von dieser mechanistischen Sicht auf die Dinge zu gehen. Und dazu passt vielleicht, dass du dich selbst als Business Empath bezeichnest. So einen Begriff habe ich jetzt noch nie gehört. Magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
In der Organisationsentwicklung verstehen wir eine Organisation als Summe der Beziehungen zwischen Menschen, ihrer Kommunikation und ihrer Entscheidungen. Weil eben alles auf Menschen aufgebaut ist, müssen wir die Menschen dabei auch spüren können. Wir müssen spüren, was die Menschen bewegt, weil das eben auch auf einem ganz großen Maßstab Auswirkungen auf die Organisation selber hat. Wir dürfen nicht den Fehler machen, alles auf ein sachliches Maß zu reduzieren, sondern wirklich auch die soziale Komponente mit betrachten. Beispiele dafür. Strategie und Führung. Wir müssen Menschen eine Vision mitgeben, die macht, dass wenn ich jeden Tag morgens durch die Tür komme, ich weiß, an was arbeite ich denn mit. Wir müssen ihnen auch die Führung geben, dass sie sich zusammen im Vollbesitz ihrer gemeinsamen Kräfte gemäß dieser Strategie vorwärts bewegen können. Auch noch etwas, weil ich habe vorhin Entscheidungen angesprochen. Häufig treffen wir Entscheidungen und betrachten allerdings nicht, wenn wir uns für Lösung A entscheiden, was machen wir denn mit den Leuten, die eigentlich Lösung B wollten? Also die Entscheidungen auf der einen Seite erzeugen Gewinner und Verlierer auf der anderen Seite. Das kann man im Vorher schon wissen. Und wenn ich weiß, dass ich dort auch Verlierer eine Entscheidung haben werde, kann ich mir im Vorfeld schon überlegen, wie binde ich die denn trotzdem mit ein? Weil die werden ja wahrscheinlich valide Punkte haben. Und die Frage an der Stelle ist, wie kann ich denn mit dieser Skepsis vielleicht auch gemäß meiner Entscheidung die Leute mit einbeziehen, mit am Ball zu bleiben? Oder auch drittes Beispiel, Organisationskultur. Also wie arbeiten wir denn schon immer? Wenn wir die Organisationskultur betrachten, dann ist die sehr stabil. Das heißt, wenn wir dort manche Leute austauschen, wird die Organisation immer noch so handeln wie vorher, weil genügend Leute da sind, sodass ein Gedächtnis in dieser Organisation vorhanden ist für, wie werden Dinge getan. All diese Beispiele zeigen schon, dass man viele Sachen, an die man im Voraus denken könnte, häufig nicht bedenkt, weil man nur einen Berater haben möchte, man möchte Agilität als Tool holen und das möglichst schnell umsetzen. Und vergisst dann dabei allerdings, dass jede Entscheidung Verlierer erzeugt, dass Kultur erstmal alles bewahren möchte und sich nicht leicht ändert und dass wir ganz viel Strategie und Führung brauchen und natürlich auch noch viele andere Themen.
Was ganz interessant ist, in großen Konzernen oder größeren Unternehmungen sind zumindest die Begriffe, die du nennst, schon längst angekommen. Digitalisierung, Agilität. Ein Konzern, der heute irgendwas auf sich hält, macht nicht in agil. Warum hast du das Gefühl, dass der Mittelstand da noch etwas hinterherhinkt?
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es hinterherhinkt. Ein großer Konzern tut sich mit sowas ein bisschen leichter, weil man über den großen Teich guckt und bei den großen Konzernen in Amerika sieht, die machen Agilität, die haben ihre Zettelchen an der Wand und ihre Riten und Rhythmen und versucht das zu kopieren, weil einfach ein Facebook, ein Amazon damit groß geworden ist. Also es ist quasi ein Erfolgsrezept, das man einfach irgendwie adaptiert. Der Mittelstand hat hier meiner Erfahrung nach ein bisschen mehr Skepsis und auch ein bisschen mehr pragmatisch. Also man möchte nicht einfach diesen modernen Unsinn in Gänsefüßchen kopieren, sondern das Ganze muss erstmal auch wirklich eine Bedeutung für den eigenen Betrieb haben. Deswegen ist aber die Notwendigkeit für Digitalisierung und Agilität nicht vom Tisch, die kommt noch. Und während die großen Organisationen einfach schon früher angefangen haben, kommt dies jetzt alles auf den Mittelstand dennoch zu. Die Mittelständler, die zuerst anfangen werden, das erfolgreich umzusetzen, werden auch die neuen Gewinner eines neuen Marktes sein. Das heißt, dort gibt es durchaus eine Motivation, mitziehen zu können, um auch schneller zu werden. Und im Vergleich zu großen Unternehmen, die können sich das eben leisten, auch vielleicht für 1 oder 2 Jahre in so einer Transformation zu hängen, in einem Schwebezustand zwischen Klassik und Agilität zu sein und sich vielleicht auch ein bisschen selber lahm zu legen. Aber ein Mittelstandler wird normalerweise das nicht im Kreuz haben, das lange bezahlen zu können. Das heißt, ich muss auch durchaus zielgerichteter über diese Zeit durchkommen. Und das macht es natürlich wichtig, dass ich mich damit befasse, wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich denn durch diese Transformation?
Das ist auch meine Beobachtung, wobei ich es schon sehr optimistisch finde, dass in großen Konzernen so 1 bis 2 Jahre Schwebezustand in der Veränderung ist. Aber du hast deutlich mehr Einblick in den Mittelstand. Was ist anders im Mittelstand als jetzt in Konzernen?
Ich habe in mittelständischen Unternehmen typischerweise erstmal ein bisschen andere Führungssysteme. Jetzt muss man auch davon ausgehen, dass natürlich jetzt da alles möglich erlaubt ist, von einem patriarchischen Führungsstil in einem kleinen 50-Mann-Unternehmen bis vielleicht doch irgendwo Linienmanagement auch in einem Unternehmen mit ein paar tausend Leuten. Aber die Führungssysteme sind erstmal anders und auch die finanziellen Mittel, über die ich dort verfüge, sind durchaus anders. Also ich kann es mir in einem Mittelständler weniger leicht erlauben, mal 3 Monate in einen Berater zu investieren und das in den Sand zu setzen, sondern das muss ziehen von Anfang an. Deswegen sind auch die Erfahrungen, die wir aus den großen Konzernen machen, nicht zu 100% auf den Mittelstand übertragbar. Auch hier bedarf es einer Empathie für das Unternehmen, um dann mit einem Erfahrungsschatz zu helfen, diesen Weg zu gehen als Berater. Weil wir finden in den mittelständischen Unternehmen häufig eben wenig Erfahrung damit vor, mit Beratung, aber viele Vorbehalte. Der Berater, der schluckt doch nur mein Geld und tut aber nichts. Der labert blöd daher.
Ich glaube, jedem ist klar, dass die Digitalisierung und die damit einhergehende Veränderung von Kundenbedürfnissen, von Geschäftsmodellen, Betriebe umkrempeln wird. Jetzt aus deiner Erfahrung, insbesondere im Mittelstand, was hat das für Auswirkungen?
Ja, das stimmt. Es ist in der Tat so, dass Digitalisierung man nicht einfach so nebenbei mitmacht. Die Erfahrung zeigt, dass es in der Tat Betriebe komplett umkrempelt. Zum Beispiel sind viele klassische Betriebe an der Fertigung ausgerichtet. Die Fertigung baut etwas, hat tolle neue Ideen und dann muss der Vertrieb gucken, dass er das an den Mann kriegt. Das heißt, wir sind mehr so fertigungsorientiert und versuchen dann für die Produkte, die wir bauen, einen Markt zu finden. Mit der Digitalisierung muss das eigentlich umgekehrt funktionieren und deswegen hilft dort auch die Agilität. In der agilen Produktentwicklung muss ich erst verstehen, was mein Kunde denn eigentlich will und dann dieses Produkt bauen. Das heißt für mich jetzt als Mittelständler, wenn ich fertigungsorientiert bin, ich muss das eigentlich umdrehen, meine Pyramide. Ich muss einfach sagen, eigentlich kommt der Vertrieb zuerst, das Spüren dessen, was meine Kunden haben möchten und dann muss meine Fertigung damit anfangen, das Richtige zu tun. Als Beispiel sind da Möglichkeiten von konfektionierter Ware, Bestellung auf Maß. Also nicht durch Masse, sondern eigentlich eher durch Qualität und durch individuelles Reagieren auf Kundenbedürfnisse. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass ich dann vielleicht weniger auf Halde produzieren kann, sondern wirklich mir just in time die richtigen maßgeschneiderten, maßkonfektionierten Lösungen anbiete.
Daher auch der Titel des Podcasts oder deiner Blog-Einträge, die ja heißen Mittelstand aufgepasst. Was ich da sehr stark wahrnehme, ist, wenn du sagst, die Ausrichtung an der Fertigung, wir sind sehr daran interessiert, effizient und kostengünstig mit verfügbaren Möglichkeiten zu produzieren. Und das kehrt sich um, dass erstmal der Effekt zuerst kommt. Also, dass ich zuerst mal effektiv am Kundenbedürfnis arbeite, bevor ich mir Gedanken mache, wie ich das effizient tue. Also der eigentliche Gedanke von Just in Time, wie es von Toyota oder von den Lean-Prinzipien gedacht ist. Nochmal zurück zum Mittelstand. Warum ist dein Fokus so sehr auf dem Mittelstand?
Deutschland hat sehr viel Mittelstand. Das ist eigentlich das, woran wir auch einen gewissen Reichtum haben und was unser Land auch ausmacht. Das bedeutet aber automatisch, dass viele Betriebe sich anpassen müssen an diese Herausforderungen. Und in jedem dieser Betriebe ist das Budget dafür begrenzt. Es sind eben nicht die Großen. Deswegen haben wir ein starkes Potenzial dafür, dass wir mit wenig Geld das Rad immer wieder neu erfinden, dass wir Fehler wiederholen, mehrfach. Und an ganz vielen Stellen werden wir dann auch ein Scheitern unter Umständen sehen. Das wäre schön, wenn wir das unserem Mittelstand ersparen können. wenn wir eine Möglichkeit finden, diesen Bruch mit existierendem Denken und existierender Arbeitsweise auf eine Art und Weise zu begleiten, wie wir doch es schaffen, voneinander zu lernen, wie wir nicht die Verantwortung auf Berater abwälzen, aber dennoch von Beratern uns das Wissen und die Moderation holen.
Kannst du für unsere Hörer das an einem Beispiel noch etwas deutlicher machen?
Stellen wir uns einen Mittelständler vor mit 250 Angestellten. Dort steht ein Führungswechsel an. Es soll vom Vater an die Tochter übergeben werden, also ein Generationenwechsel. Gleichzeitig steigt allerdings der Wettbewerbsdruck an diesen Mittelständler enorm. Konkurrenz aus China, Konkurrenz selbst innerhalb von Europa und vielleicht sogar schwindende Absatzzahlen. Die Organisation muss jetzt sich verändern. Die Geschäftsführung hat sogar schon gelernt in diesem Beispiel, dass sie das Wissen nicht selber hat, also externes Wissen benötigt und stellt einen Berater an. Der Berater wird dann auf Digitalisierung eingeschwört. Er soll einem bestimmten Team innerhalb der Firma helfen, Digitalisierung anzuwenden und hilft denen dann durch Agilität und durch selbstverantwortliche Teams in diese Arbeitsweise. Gefühlt hat man dann alles getan. Man hat Geld in die Hand genommen, um das Thema Digitalisierung und Agilität zu bearbeiten. Man hat sogar sich einen Berater geholt und der macht ganz schöne Workshops mit dem Team. Und man hat eigentlich sogar das Gefühl, die tun da an was Gutem arbeiten.
So, und man hat alles getan, aber du sagst, dadurch wird nicht automatisch alles gut.
Führen wir das Beispiel mal weiter. Betrachten wir, was wir gelernt haben aus Kultur, Führung und Strategie. Das Unternehmen ist es seit jeher gewohnt vom alten Geschäftsführer, dass die Vorgaben von oben kommen. Das heißt, man folgt eher Befehlen und wurde auch nicht so erzogen, dass wirklich die eigene Meinung viel zählt. Der Berater, der in das Unternehmen kommt, arbeitet jetzt mit einem Team und schafft es vielleicht sogar auch dort, Selbstorganisation, Teamverantwortung zu etablieren. Die anderen Teams in der Firma beobachten das vom Pausenhof aus durchs Fenster und sehen, das sind jetzt so Leute, die hängen jetzt so Zettel an die Wand. Es wurde ihnen eigentlich gar nicht erklärt, was dieses Team da macht, aber man fühlt sich vielleicht so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, das sind so die Privilegierten da drin. Die machen jetzt irgendwas Neues und wir draußen auch vor dem Fenster, bei uns steht die Zeit still. Was passiert dann nach einiger Zeit? Der Berater geht, das eine Team ist gut aufgestellt, glaubt man. Nach 2 Wochen ist aber der komplette Effekt, den der Berater hatte, wieder verflogen. Die Firma kehrt zu ihrer alten Arbeitsweise zurück. Und warum passiert das so häufig? Gucken wir uns mehrere Konzepte an. Also einmal habe ich schon erwähnt, dieses privilegierte Team wird natürlich von den anderen ein bisschen belächelt. Man hat nicht allen erzählt, warum der Umgang mit Sticky Notes und bestimmten Scrum-Meetings oder agilen Praktiken wichtig ist und welches Problem dort eigentlich bearbeitet wird. Das heißt, man fängt ein bisschen an, über die Leute zu lachen. Und weil auch die Leute aus diesem Spezialteam nicht gelernt haben, weiterzugeben, warum das wichtig ist, schämen sie sich vielleicht auch so ein bisschen vor ihren Kollegen und sind eigentlich ganz froh, dass der Berater nicht mehr da ist und sie das auch wieder einschlafen lassen können, um auch diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Die anderen Teams sind auch ganz glücklich, weil jetzt sind wir wieder alle gleich. Und dann haben wir noch jemanden, den Vater im Hintergrund, der ist sehr stolz auf sein Lebenswerk, auf sein Erbe, was er da in dieser Firma aufgebaut hat. Und jetzt kommt die Firma und diesem modernen Arbeiten wieder auf das zurück, was er ja sein Lebenslang gepredigt hat. Das heißt, er sieht sich da eher in seinem Lebenswerk bestätigt und ist als graue Eminenz im Hintergrund natürlich immer noch dabei, tätig auch dieses Erbe aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis der ganzen Sache ist jetzt dann, es bleibt erstmal beim Alten. Das Geld für den Berater ist allerdings weg. Die Problematik ist noch da. Und wir haben quasi eine verbrannte Erde, weil wir jetzt sagen, hey, auch der Berater hat es ja nicht gelöst. So ein Mist.
Was du beschreibst, ist ja in Summe nicht nachhaltige Veränderung. Aber was tun wir denn dann jetzt konkret? Können wir direkt an der Kultur arbeiten?
Die Beobachtung von dir ist erstmal komplett korrekt. Das, was uns hier wirklich das Genick gebrochen hat in meinem Beispiel, ist die Kultur. Die Kultur kann man sich vorstellen wie der Schatten an der Wand. Das ist beobachtbar, aber wir können es nicht anfassen. Solche kulturellen Probleme treten aber immer wieder auf und eine Organisation ist meistens so gestrickt von sich selbst heraus, dass sie sich selbst bewahren möchte. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, an einer Organisation etwas zu ändern, werden dort Kräfte tätig werden, die erstmal machen, dass eigentlich alles bleiben soll, so wie es ist. Ist auch ein bisschen typisch menschlich, ja? Wer will denn eigentlich schon anders arbeiten, wenn es 20 Jahre lang gut ging? Um das zu knacken, braucht es also ein bisschen mehr als einfach nur die Best Practices des Beraters, der sagt, hey, das und das tun und dann wird schon alles gut. Sondern wir müssen anfangen, Empathie und Achtsamkeit zu entwickeln für die Menschen auch in dieser Kultur. Es gibt dabei keine vorgefertigten Rezepte. Das Beobachten der Kultur ist allerdings etwas Schwieriges, wenn ich Teil der Kultur selber bin. An der Stelle würde ich den externen Berater nutzen, weil der eben auch als externer, objektiver Beobachter mir dabei helfen kann, mich selber als Organisation zu beobachten in dieser Veränderung. Dann braucht es flankierende Maßnahmen eben nicht nur auf der sachlichen Ebene, sondern auch auf der sozialen Ebene.
Jetzt bin ich Geschäftsführer einer mittelständischen Firma. Was möchtest du mir also mitgeben?
Die Fähigkeit zur Beobachtung und Reflexion der eigenen Unternehmenskultur, dessen, was macht denn die Veränderung mit mir? Wo sind Kräfte am Werk, die alles beim Alten behalten wollen? Dazu brauche ich den externen Beobachter. Das bringt aber auch den externen Beobachter in eine andere Herausforderung. Er soll nicht die Lösung mitbringen, sondern eigentlich erstmal mich befähigen, dass ich mir selber helfe. Und darüber hinaus brauchen wir natürlich auch viel Wissen rund um Digitalisierung und Agilität. Dieses Wissen einkaufen, aber selber für die Veränderung verantwortlich fühlen und den Berater nutzen in der Beobachtung und Reflexion.
Total interessant. Und aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der fundamentale Gegenentwurf zu klassischer Beratung.
Das ist häufig diese Sache von wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das heißt, ich hole mir die Lösung, bitte mach die Lösung, danach ist für mich alles gut. Es wird eben nicht gut daraus. Wir brauchen den beobachtenden Teil. Wir müssen aber als Organisation selber in der Verantwortung für die Veränderung sein und den Berater nicht dafür angucken, dass er uns ändert, sondern uns durch diesen Prozess durchmoderiert. Die Verantwortung für das Geschäftsmodell an sich und das sich verändern ist deswegen nicht übertragbar. Und das ist der häufige Fehler, der gemacht wird. Auch in der klassischen Beratung, wo ich als Berater eher versuche, eben ein Tool einzuführen, eine Arbeitsweise einzuführen, dann wieder weg zu sein. Deswegen ist mein Aufruf an Beratung und auch an den Mittelstand, ich glaube nicht, dass es ohne Beratung, ohne externen Anker funktionieren kann. Es braucht diese, ich sage da immer, konstruktive Verunsicherung dazu. Den Spiegel so vorgehalten bekommen, dass ich sage, das ist ja total sinnlos, was ich da tue als Organisation. Also in eine Einsicht kommen, dass das nicht sinnvoll ist, das aufrechtzuerhalten. Und aus dieser Einsicht heraus wird dann wirklich auch die Veränderung viel wirksamer funktionieren. Und das ist durchaus eine neue Herausforderung an Beratung.
Vielen Dank, Fabian. Ich fand das sehr aufschlussreich. Du hast noch eine Frage oder eine Bitte mitgebracht.
Mich würde interessieren, ob die These, die ich hier aufgestellt habe, dass viele Mittelständler von dieser Problematik betroffen sind, Digitalisierung und Agilität einführen zu müssen, und dabei immer wieder auch an diesem kulturellen Problemen, an diesem Wir in der Veränderung festhängen. Und dass es Leute gibt, die sagen, wir wollen das auch gemeinsam vielleicht lernen daraus, wie man das besser machen kann. Also das Rad nicht neu zu erfinden und das Risiko für den Mittelstand ein bisschen zu minimieren. Deswegen suche ich nach Kontakten, Begegnungsplätzen und würde mich freuen über jede Zuschrift, über meine E-Mail-Adresse, die noch eingeblendet wird, oder über meinen Blog, um dort in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu kommen.
Super. Also meldet euch bei Fabian. Ich denke, da ist eine Menge an Einsichten zu gewinnen. Vielen Dank. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal beim Callcast.
Das war Callcast, der Corporate Learning Podcast.